Liebe Freunde, ihr habt das ja vorhin jetzt gerade mitgekriegt. Wir haben eben diese Eigenheit mit diesem Fragekasten, den wir da aufstellen. Das machen wir schon seit Jahrzehnten so. Und ich habe bemerkt, dass sich da jetzt was verändert hat. Also früher, da haben die jungen Leute unheimlich viele Fragen gestellt. Ich konnte mich manchmal vor der Menge der Fragen gar nicht retten. Da waren manchmal 50, 60 Fragen im Kasten, die konnte ich gar nicht alle an einem Abend vorlesen, geschweige denn behandeln. Und das ist schon lange nicht mehr so. Sondern die Fragen, die werden immer weniger und das finde ich immer bedenklicher. Also ich meine, man kann ja alles anonym fragen und das ist eine Riesenchance, aber wie gesagt, das wird immer weniger. Selbst wenn die jungen Leute mal keine ernsthaften Fragen gestellt haben, da haben sie mich irgendwelchen Quatsch gefragt, um mich so auf die Schippe zu nehmen und herauszufordern. Also warum ist die Banane krumm oder irgend sowas? Und solche Gelegenheiten habe ich mir natürlich nie entgehen lassen. Da habe ich immer noch einen draufgesetzt und wenn ich Zeit hatte und die Muse mich geküsst hat, da habe ich dann die Antwort so in die Gedichtform gebracht und habe im Laufe der Zeit eine ganze Menge solcher blöde Gedichte verfasst. Die habe ich auch zum Teil mal in einem Buch veröffentlicht, natürlich mit anderen richtigen Fragen zusammen. Also ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, bloß damit ihr mal seht, wie das war. Also, die Frage wurde mir gestellt, gibt es Außerirdische? Da habe ich gesagt, das habe ich auch schon oft gelesen, es gäbe außerirdische Wesen. Doch leider hat die Wissenschaft bis heute es noch nicht geschafft, ihr Dasein wirklich zu beweisen. Egal wie weit ins All wir reisen, es wird nie Lebewesen geben, die irgendwo im Weltall schweben. Denkbar ist nur ein einziger Fall, dass irgendwo im fernen All ein paar Sachsen außerirdisch leben. Denn Sachsen, die gibt's überall. Gut, also kriegt er noch einen. Wir haben mal im Foyer bei so einer Veranstaltung für junge Leute einen Friseur gehabt und da konnte man sich so Strähnen ins Haar färben lassen und da haben die mich natürlich gefragt, wann lassen Sie sich endlich eine Strähne färben? Habe ich geantwortet, ich habe im Bart und meiner Mähne schon mehr als eine graue Strähne. Wenn ihr das braucht, dann färbt euch nur, doch meine Strähnen sind Natur. So, ja, danke. Dankeschön. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt kommt eins, ihr merkt schon, die Frage liegt schon weit zurück. Nämlich, was hältst du von den Herren Michael Gorbatschow und Ronald Reagan mit ihrer Politik? Gorbatschow und Reagan, die sollen sich überlegen, dass es für den Frieden gefährlich ist, wenn einer überlegen ist. Der Reagan hört auf Gorbatschow und hört mit den Kreuzmissiles auf. Der Michael geht auf Ronny ein und stampft die SS-20 ein. Der Michael und der Ronald, die treffen sich bei McDonald. Und dort essen Ronny und Michel ihr Würstchen mit Hammer und Sichel. Büchertisch, wer mehr will. Ja. Also, das sagt jetzt mal als Beispiel, aber so lustig geht es halt nicht immer bei der Fragenbeantwortung zu. Ihr habt das ja gerade mitgekriegt, das sind ja oft sehr schwierige und ernste, schwerwiegende Fragen. Das Traurige ist, wie gesagt, dass die Fragen immer weniger werden. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn mit den Leuten, vor allem mit den jungen Leuten, los? Also eine Jugend, die keine Fragen mehr stellt, die hat doch einen Knacks, die ist doch nicht normal. Das Stellen von Fragen ist doch das Vorrecht der jungen Generation. Die Frage ist bloß, wo findet man einen, der die Fragen beantwortet? Und hier sehe ich das eigentliche Problem. Das Problem liegt weniger bei den Jugendlichen, die keine Fragen stellen können oder wollen, sondern bei den Erwachsenen, die die Fragen nicht beantworten können oder wollen. Das geht doch schon los, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Kommt doch irgendwann mal die unvermeidliche Frage, wo kommen denn eigentlich die kleinen Kinder her? Das bringt ja schon manche Eltern total in Verlegenheit. Kriegen sie eine rote Birne, der Vater versteckt sich hinter der Zeitung und meint, musst du mal Muttern fragen. Die Mutter, die rührt angestrengt im Kochtopf, sagt, siehst du, ich habe jetzt keine Zeit. Frag doch mal der Oma. Ja, die Oma, die erzählt dann diesen Quatsch vom Klapperstorch. oder sagt, musst du deinen Vater fragen, da fängst du wieder bei dem von vorne an. Und er sagt dann, ach weißt du, das verstehst du noch nicht, da bist du noch viel zu klein. Erkläre ich dir alles mal später, wenn du größer bist. Wir gucken uns erstmal jetzt gemeinsam das Sandmännchen an. Und auf diese Art und Weise verschaukeln sich manche Menschen mit ihren Fragen bis ins hohe Alter. Treffen sich zwei Psychiater in einer fremden Stadt, die sind auf dem Kongress. Und der eine sagt zu dem anderen, oh Herr Kollege, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe ein Problem, können Sie mir sagen, wo hier der Weg zum Bahnhof geht? Da sagt der andere, nein, weiß ich nicht. Aber ich finde es doch gut, dass wir mal miteinander drüber gesprochen haben. Jetzt treffen sich die beiden am Nachmittag wieder und da sagt der eine, na, haben Sie jetzt eine Lösung für Ihr Problem gefunden? Sagt er, nee, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Es gab mal einen amerikanischen Film über Probleme der jungen Generation. Dieser Film hieß, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist ja auch ein Wort von Jesus. Die Hauptrolle, die spielte damals James Dean, das war so das Idol der Jugend. Der hatte so eine kratzige Stimme, als ob er so von Nägel gefressen hätte. Und der spielte die Rolle eines reichen jungen Mannes, dem seine Eltern jeden Komfort ermöglichen, jeden Wunsch erfüllen, alles tun, um den Jungen glücklich zu machen. Aber von den Fragen, die den Jungen in seinem Innersten bewegen, hatten die Eltern keine Ahnung. Und eines Tages rückt der junge Mann mit einer so einer Frage raus, da ging es übrigens auch um den Tod. Und da kommt der Vater eben mit dieser saublöden Auskunft und sagt, warte ab, in 10 Jahren siehst du das alles gar nicht mehr so verbissen. Und da denkst du dann ganz anders drüber und da schreit der Junge, was heißt denn in 10 Jahren? Ich will die Antwort jetzt. Und da springt er dann später seinem Vater an die Kehle und würgt den. Und dann rennt der Junge raus und verschwindet in seinem Unglück. Diese Filmszene aus diesem Klassiker der Filmgeschichte, die ist schon viele Jahrzehnte alt. Aber die spielt sich ja 1000-fach heute in unseren Wohnungen ab, abgesehen vom Schluss. Heute springt kein junger Mann mehr seinem alten Herrn deswegen an die Kehle. Heute lassen die jungen Männer ihren alten Herrn ganz cool in der Ecke stehen, weil sie einsehen, hat gar keinen Zweck, den zu fragen, der gibt mir sowieso keine Antwort. Und ich vermute und ich befürchte, dass genau das die Erfahrung vieler junger Menschen ist, die sie mit ihren Eltern, Vorgesetzten, Pfarrern, Lehrern, Ausbildern und was weiß ich alles gemacht haben. Diese traurige Erfahrung, ich frage den was und der gibt mir keine klare Antwort. Wo nämlich dieser Eindruck entsteht, der andere gibt mir gar keine klare Antwort, da entsteht Misstrauen. Freunde, ich erinnere mich noch sehr genau, als die DDR in den letzten Zügen lag, da gab es bei uns im Mai nochmal eine Wahl. Ihr lieben Geschwister Wessis, ihr habt ja keine Ahnung, was bei uns eine Wahl gewesen ist. Da kam man rein, kriegte man den Zettel, da standen die Namen der Kandidaten drauf und den sollte man vor aller Augen, ohne in eine Wahlkabine zu gehen, in so eine Kiste stecken. Da gab es nichts anzukreuzen und nichts, sondern man musste das da reinhauen. Also es war die größte Entwürdigung und Erniedrigung für Menschen, die man sich vorstellen kann. Man wurde da, gut. So, und bei der letzten Wahl, da war der Egon Krenz Vorsitzender der Wahlkommission, da haben viele junge Christen Briefe geschrieben und haben an denen einen Brief geschrieben und gesagt, bitte erklären Sie uns, was ist denn eine Ja-Stimme, eine Nein-Stimme und eine Enthaltung? Und diese Fragen von den jungen Leuten sind nie beantwortet worden. Da ist, wenn keine Antwort kommt auf eine ehrliche Frage, entsteht Misstrauen. Wo das Vertrauen zerstört ist, da läuft eben nichts mehr. Da laufen dann die Jugendlichen, wie wir es erlebt haben, zu Zehntausenden davon. Wo das Vertrauen fehlt, da brechen ganze Weltreiche zusammen. Vor unseren Augen ist das riesen kommunistische Weltreich, geführt von der Sowjetunion, zusammengeklappt wie so eine alte Plastiktüte. Da brechen ganze Staaten zusammen. Dieser heutige Abend, der hat nur ein Ziel. Ich werbe um dein Vertrauen. Nicht um dein Vertrauen zur Kirche oder zu Erwachsenen oder zu einer Partei oder zu mir. Darum geht es überhaupt nicht. Nein, es geht einzig und allein um das Vertrauen zu Jesus. Wenn die Bibel von Vertrauen spricht, benutzt sie oft das Wort Glauben. Glauben und Vertrauen, Das sind auswechselbare Begriffe. Und an Jesus glauben, das heißt, dass du dich ihm anvertraust, dass du ihm vertraust, dass du ihm was zutraust, dass du dich überhaupt erstmal an ihn rantraust. Die Bibel erzählt von einem jungen Mann, der sich mitten auf der Straße an Jesus rantraut und ihm eine Frage stellt. Matthäus Evangelium Kapitel 19. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Heute würde einer das anders formulieren. Ein junger Mann würde vielleicht heute sagen: Was muss ich denn tun, damit mein Leben Sinn bekommt? Wie lebe ich so, dass mein Leben sinnvoll ist? Genau diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist mal dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Clinton gestellt worden. Und der hat auf diese Frage den Studenten geantwortet: Man muss diesen Sinn nicht eigentlich kennen. Wir sollen uns nur gut fühlen in Bezug auf unser Leben. Also man fragt sich, wie so ein Mensch, der solchen Schwachsinn ablassen kann, sich so lange auf dem amerikanischen Präsidentenstuhl halten konnte. Abgesehen davon, dass das, was er hier faselt, das genaue Gegenteil von dem ist, was Jesus gesagt hat. Wenn Jesus eine Frage gestellt bekam von einem Menschen, wie hier von einem jungen Menschen, da hat er keine Luftblasen abgelassen, sondern hat er eine klare und eindeutige Antwort gegeben. Jesus antwortete: Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Welche Gebote denn? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sage nichts Unwahres über einen anderen, achte deine Eltern und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ja, das ist eine klare Antwort. Und es ist klar, wir hätten einen Haufen Ärger weniger in unserem privaten Leben und im Zusammenleben der Völkerfamilie, wenn wir uns nach diesen paar einfachen, klaren Sätzen und Geboten richten würden. Würden die Menschen zum Beispiel ihr Geschlechtsleben nach dem Wort Gottes richten und nicht mit gleichgeschlechtlichen und mit wechselnden Partnern verkehren, dann hätte AIDS keine Chance. Ich habe jetzt von der Weltgesundheitsbehörde so einen Prospekt in die Hände bekommen zum Thema AIDS. Da steht Folgendes drin: Der wirkungsvollste Weg, eine HIV-Infektion zu vermeiden, besteht darin, keinen Geschlechtsverkehr zu haben oder dass zwei nicht infizierte Partner einander treu sind. Guckt mal an, das gute alte deutsche Wort Treue, über das in den letzten Jahrzehnten ja nur dumme Witze gemacht worden sind und blöde Fernsehspiele gezeigt wurden, wo der seiner Frau treu war, immer der Trottel gewesen ist und der die meisten Seitensprünge gemacht hat, immer der Held war. Das gute alte deutsche Wort Treue, das in der Bibel ja auch so oft vorkommt, das wird hier von der Weltgesundheitsbehörde angeboten als Schlüssel zur Lösung der AIDS-Problematik. Treu in der Ehe und bis zur Ehe enthaltsam. Das ist der Ratschlag der Weltgesundheitsbehörde. Die AIDS-Problematik wird nicht von der Kondomindustrie gelöst, sondern die wird gelöst genau durch das, was die Bibel seit Jahrtausenden schon gesagt hat. Würden die Menschen ihr Geschlechtsleben nach dem Wort Gottes richten und nicht schon vor der Ehe zusammenschlafen, als Jugendliche, da gäbe es nicht so viele Abtreibungen schon unter Jugendlichen. Würden die Menschen ihr Geschlechtsleben nach dem Wort Gottes richten und jeder nur mit dem Partner ins Bett gehen, mit dem er verheiratet ist, da gäbe es nicht so viel Elend und Streit und Tränen und Kummer und zerstörte Familien und Scheidungen und Scheidungsweisen, die in Deutschland zu Hunderttausenden rumlaufen, Kinder und junge Menschen, die nie die Chance bekommen, in einer normalen Familie aufzuwachsen, wo es einen Vater und eine Mutter gibt, sondern wo bloß noch Bruch da ist. Leute, es wäre eine Erlösung, es wäre eine Wohltat für die Menschheit, wenn wir diese einfachen Worte von Jesus akzeptieren würden. Also klarer, einfacher und eindeutiger geht's doch gar nicht. Aber nein, die Menschen denken ja immer, sie sind schlauer als Gott. Und sie kämen auch ohne die Gebote Gottes klar. Und wundern sich dann, dass das schief geht. Also was muss schief gehen? Denn Glück, also das, was wir uns alle wünschen und was Gott uns ja auch gönnt. Also Glück gibt es nur innerhalb der 10 Gebote. Und jedes Übertreten führt nicht etwa zum Glück, sondern genau zum Unglück. Gott hat uns die 10 Gebote doch nicht gegeben, damit wir darüber diskutieren, wie wir möglichst gut drumherum kommen, sondern er hat uns die 10 Gebote gegeben, damit wir sie praktizieren, damit wir möglichst gut durch das Leben kommen. Wenn du dich nicht an diese paar einfachen Gebote hältst, dann machst du dir es im Leben keineswegs einfacher. Du machst dir alles nur noch komplizierter. Einfacher Gehorsam gegen das Gebot Gottes. Das ist die beste Art, mit den kompliziertesten Problemen des Lebens fertig zu werden. Denn Leben, also wirkliches gutes Leben, also ein gutes Gewissen, das gibt es nur im Rahmen der 10 Gebote Gottes. Und alles andere ist Selbstbetrug und Illusion. Und weil Gott möchte, dass dein Leben gelingt, da hat er dir ja nicht nur das Leben geschenkt, er hat auch noch eine Betriebsanleitung für dein Leben mitgegeben. Das sind eben die 10 Gebote. Die sollst du halten. Das genügt. Dem jungen Mann genügt diese Antwort nicht. Der sagt, du, das ist doch nichts Neues. Nur die Platte, die kenne ich doch schon seit der Konfirmandenstunde. Und überhaupt, sagt der junge Mann, ich habe mich doch schon immer an diese Gebote gehalten. Was muss ich denn noch tun? Also jetzt müsste Jesus eigentlich sagen, junger Mann, halten Sie mal die Luft an. Also kein Mensch kann die Gebote alle immer gehalten haben. So etwas gibt es gar nicht. Und wenn Sie mir das jetzt hier erzählen von sich, da sind Sie einfach ein Träumer, ein Spinner. Was Sie mir hier aufbinden wollen, ist doch absoluter Unsinn. Aber genau das sagt Jesus nicht. Hier in der Bibel steht nicht, Jesus sah ihn streng an und kritisierte ihn. Sondern hier in der Bibel steht, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Der Junge redet Mist und Jesus hat ihn lieb. Der liebt junge Männer, die Fragen stellen, vor allem wenn es um die Frage nach dem ewigen Leben geht, nach dem Sinn des Lebens. Und Jesus liebt sie auch dann, wenn sie mal was Falsches sagen. Kannst du mir sagen, wo es das in dieser ganzen Welt noch gibt, dass du geliebt wirst, wenn du was Falsches sagst? Wir leben doch alle unter lauter Mimosen, man braucht doch bloß ein falsches Wort sagen. Im Betrieb oder im Gemeinderat oder in der Gemeinde oder im Freundeskreis oder irgendwo. Schon schnappt einer ein, weil man eine falsche Formulierung gewählt hat. Beziehung, Krise ist angesagt und so. Man wird kritisiert, korrigiert, ausgeschlossen. Heute genügt ja schon in christlichen Kreisen eine einzige falsche Handbewegung, um sich zu outen, wer man in Wirklichkeit ist. Je nachdem, ob du beim Gebet die Hände hoch oder unten lässt, zeigst du, ob du ein Vorhofchrist oder schon ein Richterchrist bist. Also, bei Jesus ist das nicht so. Der liebt dich auch dann, wenn du mal Unsinn redest. Und der fährt dir nicht gleich über den Mund, wenn du mal was Falsches sagst. Der liebt uns so, wie wir sind. Und Freunde, wir sind mies. Selbst dann, wenn wir uns für gut halten, sind wir mies. Und das merkt der junge Mann schließlich auch. Denn obwohl er gerade behauptet hat, er hätte ja von Jugend auf alle Gebote gehalten, also er wäre sozusagen vollkommen, da fragt er noch, na was fehlt mir denn noch? Von außen gesehen fehlt ihm gar nichts. Der ist reich, der hat alles, was man zum Leben braucht. Der lebt im Luxus, der hat Komfort, der lebt im Überfluss. Der hat es nicht nötig, stinkige, selbstgedrehte Zigaretten zu rauchen. Der raucht nur Camel. Der muss sich keine farbenfrohen Filzhosen beim Otto-Katalog bestellen. Der kauft nur in den teuersten Boutiques. Der trägt nur Maßanzüge oder Züge von Boss. Der treibt sich auf den teuersten Partys rum, aber die ganzen Partys und teuren Whiskys und Zigarren und Zeug, das hängt dem alles längst zum Hals raus. Materiell fehlt dem nichts. Aber das ist es ja gerade, dass er merkt, materieller Reichtum ist offenbar nicht die Sinnerfüllung des Lebens. Ich habe zwar alles, aber irgendwo ist etwas in mir leer. Und deswegen geht er ja zu Jesus und sagt, du, ich suche einen Sinn. Wo ist der? Wir hatten in der DDR einen gut gestellten, hochgestellten Bürger. Der hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt: Ich gestehe, ich habe keine Hoffnung. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt uns als letzter Gesellschafter das Nichts gegenüber. Das ist ein bisschen geschraubt ausgedrückt, wie das bei manchen Dichtern eben so ist. Ihr ahnt nicht, wer das gesagt hat. Diese trostlose Aussage hat der Bert Brecht gemacht. Das war einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Sprache. Der lebte in einem der schönsten Wassergrundstücke, was es in der DDR gab. Der war auf der Leiter des internationalen Ruhmes bis ganz hoch geklettert. Der hatte Reichtümer, der hatte Privilegien. Der hatte Weltruhm. Und der sagt am Ende seines Lebens: Ich habe keine Hoffnung. Ich stehe dem Nichts gegenüber. Nicht alle alten Männer haben so am Ende ihres Lebens geurteilt. Als mein Vater alt war, habe ich den oft besucht. Und ich kam mal zu dem hin, der lag in seinem Bett, und da war irgendwie klar, es ist der letzte Tag seines Lebens. Habe ich mich an sein Bett gesetzt und habe die letzten Stunden neben ihm gesessen. Und dann kommt so ein Moment, den kann ich nicht richtig beschreiben, aber das ist so, da merkst du, jetzt tritt der Tod ins Zimmer. Der Vater stirbt, was mache ich denn jetzt? Da habe ich seine Bibel genommen, aus der er gelebt und gelehrt hat, und habe den Römerbrief aufgeschlagen und habe ihm vorgelesen: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben und so weiter. Und während ich diesen Triumphgesang der Liebe Gottes gelesen habe, da ist mein Vater gestorben. Der hatte eine Hoffnung. Der ist nicht ins Nichts reingeflogen, sondern der ist in die Arme von Jesus gegangen. Ich weiß nicht, wie der Bert Brecht gestorben ist. Aber ich möchte mal wissen, wie du sterben willst und du aus diesem Leben gehen willst, wenn du dein Leben nur auf einer materiellen Grundlage aufgebaut hast. Der Materialismus ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich habe aus gut unterrichteten Bäckerkreisen gehört, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland 360 Sorten Brot. Du kannst jeden Tag des Jahres eine andere Brotsorte fressen. Du kannst dir die Wanne vollhauen mit den herrlichsten Gütern dieser Welt. Aber du bist doch nicht bloß ein Sack, in den du irgendwas reinfüllst, sondern in dir lebt eine lebendige Seele, und die verhungert, wenn sie von dir keine Nahrung bekommt. Der Materialismus, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das merken heute immer mehr Wohlstandskinder im Osten wie im Westen. Viele haben ja alles Mögliche, einen Krippenplatz, Studienplatz, manche haben sogar einen Arbeitsplatz. Viele haben alles, was man zum Leben braucht, vor allem alles, was man nicht braucht. Na, guckt euch doch mal um zu Hause in euren Buden. Unsere Buden sind doch vollgestopft mit Gelumpe, was kein Mensch jemals wieder benötigt. Also bloß mal, ich nehme mal mich als Beispiel. Also ich habe eine sogenannte Leuchtermacke. Ja, Leuchtermacke. Das ist eine ganz schwere Krankheit. Also ich bin vielleicht der Einzige, weiß es nicht. Ich sammle Leuchter. Also nicht irgendwelche, sondern die müssen mindestens 100 Jahre alt sein, antik und aus Messing. So. Nun habe ich da eine ganze Anzahl zu Hause. Ein ganzer Tisch steht voll, dem Zeug voll. Ich meine, es würde vielleicht genügen, ich hätte drei, aber ich habe die jetzt mal, wollte ich die zählen, das müssen fast 30 alleine solche Leuchter in meinem Wohnzimmer sein. Wenn ich die alle am Heiligabend anzünde, da sieht es in meinem Wohnzimmer aus wie in der Geburtsgrotte von Bethlehem. Ich meine, das ist Luxus. Drei Kerzen würden auch genügen und das Zimmer hell machen. Nee, ich habe 30. Ich meine, das kann ich mir leisten, ist ja schön. Ich sage nur, es ist Luxus. Und es muss nicht sein. Und so haben wir alle Dinge in unseren Wohnungen, in unserem Leben drin, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und die nicht unbedingt nötig sind zum Leben. Aber wir haben sie eben. Es geht uns ja bestens. Und trotzdem haben viele Menschen heute in sich eine ungeheure Sehnsucht. Ohne genau zu wissen, wonach eigentlich. Und deshalb stellen heute Millionen Menschen genau die gleiche Frage wie damals dieser junge Mann. Mensch, ich hab doch alles. Was fehlt mir denn da nun noch? Wir hatten in der DDR einen Dichter, Heinz Kahlo war das, und der hat diese Situation mal in einem Gedicht beschrieben. Und dieses Gedicht, das hieß die Arie einer 17-Jährigen. Und das singt euch der Wolfgang jetzt vor. Ist ja klar, bei dem ist aus der Arie natürlich der Blues einer 17-Jährigen geworden. Auf geht's.
Das war also die Frage
des jungen Mannes, als er vor Jesus stand. Ich habe da alles, aber da fehlt mir was. Was ist das? Und jetzt kommt die Antwort. Jesus sagt, geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Mit anderen Worten, Jesus sagt, was dir fehlt, das bin ich. Jesus, das ist der Schlüssel zur Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn du Jesus hast, hast du den Sinn des Lebens. Diese Antwort, die Jesus hier gibt, die ist unkompliziert, die ist unmissverständlich und unbequem. Aber die bequemen Antworten, die sind meistens sowieso nicht viel wert. Die Antworten, die Jesus gibt, die sind meistens nicht bequem, die sind aber oft verblüffend einfach. Jedenfalls sind es Antworten, mit denen man leben kann, wenn man will. Der junge Mann sucht ein Leben voll Sinn, das wert ist, gelebt zu werden. Und Jesus sagt, das kannst du haben. Noch in diesem Augenblick kannst du es haben. Jeder kann es haben, wann immer er will, wenn er mir nachfolgt. Und der junge Mann will nicht. Der dreht sich auf dem Absatz rum und lässt Jesus stehen. Als der junge Mann diese Antwort hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Der will nicht auf seinen Luxus verzichten. Und er will nicht alles auf diese eine Karte Jesus setzen. Und mit dieser Entscheidung, da gibt er zu, dass ihm nicht nur etwas fehlt, sondern überhaupt alles. Nämlich die Liebe. Ihm fehlt die Liebe zu Gott, weil er nicht bereit ist, Jesus nachzufolgen. Und ihm fehlt die Liebe zum Nächsten, weil er nicht bereit ist, mit dem seinen Reichtum zu teilen. Und weil er dazu nicht bereit ist, da ist ihm überhaupt nicht zu helfen. Jesus entlarvt diesen frommen, netten, adretten, höflichen jungen Menschen als einen reinen Egoisten und Götzendiener. Ihr müsst euch mal vorstellen, wer das war. Der hatte also die Gebote alle gehalten. Der hatte in Religion eine Eins. Der war ein Humanist, wie er im Buche steht. Aber im Buch der Bücher, in der Bibel, da steht ja nicht, du kommst in den Himmel, wenn du Humanist bist oder so, sondern wenn du Christ bist. Folge mir nach. Das ist der Schlüssel ins Reich Gottes. Diesem jungen Mann, dem war ein Leben mit Geld wichtiger als ein Leben mit Gott. Und die Erfüllung seiner Wünsche, die wurde für ihn zur Falle für seine Seele. Der Besitz dieses Mannes, der besaß ihn so, dass er am Ende seine eigene Seele nicht mehr besaß. Der weiß zwar, was ihm alles gehört, aber er weiß nicht, wem er gehört und Jesus will er nicht gehören. Und als der fort ist, da sagt Jesus zu den Jüngern, die dabei stehen, eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, zu Gott zu kommen. Dieser Satz, der ist so richtig typisch für Jesus. Ich habe das noch nie von einem anderen so gehört oder gelesen. Ein Reicher hat es schwer. Nur alle Leute und ich eingeschlossen, wir denken doch meistens, ein Reicher hat es leicht. Also wenn ich sehe, was manche Leute für Autos fahren und sich für Villen leisten können und Yachten und Urlaube und Weltreisen und so, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich denke da manchmal, also wenn ich so viel Schrot hätte wie der, da wäre in meinem Leben manches leichter. Jesus bestreitet nicht, dass vieles im Leben leichter ist, wenn man Geld hat. Und Jesus hat auch den Reichtum nicht verurteilt. Aber Jesus hat behauptet, um zu Gott zu kommen, da nützt Reichtum überhaupt nichts, sondern da ist Reichtum der allergrößte Hinderungsgrund. Das merken wir im Osten, seit es da diese friedliche Revolution gab. Seit bei uns die Kaufhäuser immer voller werden, werden die Kirchen immer leerer. Als wir noch unter der Herrschaft des Kommunismus waren, da waren wir alle gleich arm. Aber seit wir unter der Herrschaft des Mammon und der Telekom und solcher Leute leben, da hat sich alles total verändert. Jesus sagt, eher lässt sich ein dickes Abschleppseil in ein Nadelöhr einfädeln, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Also praktisch geht's überhaupt nicht. Und deswegen sagt Jesus hier am Abschluss, als seine Jünger dabei stehen und ganz entsetzt fragen, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Da sah Jesus sie ernst an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Ihr seid keine reichen Millionäre. Jedenfalls ist uns beim Zählen der Kollekte nichts Verdächtiges in dieser Hinsicht aufgefallen. Aber das heißt ja nun nicht, dass euch das hier heute Abend alles gar nichts angeht. Ob du reich bist oder reich werden willst, ob du dein Herz an 100 oder 100.000 Euro hängst, ob du einen Menschen, deine Beziehung, deine Firma, dein Beruf, deine Sicherheit, deine Ehre mehr liebst als Gott, das spielt im Prinzip gar keine Rolle. Denn es bedeutet in jedem Falle, dass du das erste Gebot übertrittst und das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Verstehst du, das geht hier gar nicht um die Frage, ob du reich bist und wie viel Geld du auf der Kante hast, sondern es geht um die Frage, wie viel Vertrauen du zu Gott hast. Es geht um die Frage, ob es irgendetwas in dieser Welt gibt, das dir wertvoller ist als Jesus. Du kannst doch materiell so reich sein, wie du willst. Und selbst wenn du alles hast. Ohne Jesus hat das doch alles gar keinen Sinn. Jesus hat gesagt, was nützt denn das dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und kontrollieren kann und nimmt Schaden an seiner Seele. Wenn Jesus von diesem Menschen damals verlangt hat, er soll alles verkaufen, dann verlangt er von dir nicht das Gleiche. Bei Jesus werden die Menschen nie alle so über einen Kamm geschoren. Also Jesus verlangt nicht von dir, dass du morgen losgehst und deine sämtlichen Klamotten und deinen Besitz im nächsten An- und Verkauf verhökerst und ab morgen Abend nackt in deiner leeren Bude sitzt. Aber was Jesus von dir verlangt, das ist, komm und folge mir nach. Und das gilt für alle, für Reiche und für Arme. Für die Top-Manager und den Hartz-IV-Empfänger. Für die Menschen damals und für die Menschen heute. Komm und folge mir nach. Und wovon du dich dann trennen musst, wenn du mit Jesus gehst, das ist bei dir vielleicht was ganz anderes. Nicht dein Geld, sondern deine Geldgier. Oder deine Geltungssucht. Oder der Geschlechtspartner, der überhaupt nicht in dein Leben reingehört. Oder deine Bequemlichkeit, oder deine falschen Freunde, oder der Alkohol, die Flasche, dass du endlich mal die Finger von der Flasche lässt. Was weißt du nicht, was dein Problem ist und woran du klebst? Bei dem jungen Mann jedenfalls, da war es das Geld, der materielle Reichtum. Und als dem der Vorschlag von Jesus nicht passt, da fängt Jesus nicht an, mit dem zu verhandeln. Als der sich rumdreht und geht, da ruft Jesus dem nicht hinterher, hey junger Mann, bleiben Sie mal stehen, ich habe ein bisschen scharf gepredigt. Also nicht alles, ein Drittel würde mir genügen, wenn Sie ein Drittel verkaufen. Oder so, also Leute, Jesus hat nie auf so eine Art mit den Menschen gefeilscht. Der verlangt 100% und da ist er auch nicht mit 99 zufrieden. Jesus ist kein Weichei. Der stellt eine radikale Forderung. Und wer darauf nicht eingeht, den lässt Jesus gehen. Da ist Jesus knallhart. Für solche Menschen hat Jesus weder Verwendung noch einen Trost. Der junge Mann, so heißt es hier, der ging traurig weg. Und Jesus hat kein einziges Trostwort für den. Jesus hat so viele Menschen getröstet. Einem Vater, dem das Kind gestorben war, Zu dem hat er gesagt, glaube nur, und hat ihm wieder Mut gemacht. Einer Frau, die ihr Leben bereute, da hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat dir eine neue Chance gegeben. Einem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, ich habe von dem ja vorhin schon gesprochen, zu dem hat er gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und mal angenommen, wir hätten jetzt hier eine Gesprächsrunde und würden so zusammensitzen, da könnten viele von euch, gerade von euch älteren Christen, mal erzählen, wie Gott euch in eurem Leben getröstet hat. Hier haben wir in der Bibel mal das Beispiel eines Menschen, für den Jesus keinen Trost hat. Obwohl er ihn ja lieb hatte. Das steht ja ausdrücklich da. Er wollte ihn ja beschenken. Er wollte ihm ja das ewige Leben schenken. Er hatte ihn aufgefordert, ihm nachzufolgen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man das Geschenk des ewigen Lebens bekommen kann. Aber der junge Mann hatte abgelehnt. Und damit ist das Gespräch zu Ende. Es fällt kein Wort mehr. Als der junge Mann geht, hat er die volle Antwort auf seine Eingangsfrage erhalten. Wie kriege ich ewiges Leben? Und die Antwort war, folge mir nach. Aber diese Antwort akzeptiert der junge Mann nicht. Der war an der richtigen Adresse. Der war bei Jesus. Der hat die richtige Frage gestellt, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Er hat die richtige Antwort bekommen. Aber er hat die falsche Entscheidung getroffen. Und langsam geht der junge Mann davon und er ahnt, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Und deshalb ist er also traurig. Und Jesus sieht dem nach, wie der mit hängenden Schultern davon geht. Der kann dem von hinten seine Traurigkeit ansehen. Aber er kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Für Menschen, die Jesus ablehnen, da gibt es keine Hilfe und keinen Trost. Nach so einem Abend, es war ein junges Mädchen zu mir gekommen, die hatte alles begriffen, die hat den Ruf von Jesus gehört, sie wollte Jesus nachfolgen. Ich sage, komm, erzähl mal, wer du bist, haben wir uns hingesetzt an den Rand und unterhalten. Hat sie von sich erzählt und da kam sie auf einmal raus mit ihrem Problem. Sie sagt nämlich zu mir, ich habe ein Problem, ich bin befreundet mit dem Jungen und der ist kein Christ. Und mir ist jetzt klar geworden, ich muss mich jetzt entscheiden für den Jungen oder für Jesus. Das war ihre Entscheidung. Und sie entschied sich für den Jungen. Und als die mit hängenden Schultern den Mittelgang der Kirche rausging, da habe ich der von hinten ihre Traurigkeit angesehen. Aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Und wenn heute Abend jemand von euch aus dieser Halle rausgeht, ohne Jesus, dann kann ich dem auch nicht helfen. Und ich meine damit nicht nur die Nichtchristen, die eiskalt sagen, mit eurem Zeug wollen wir nichts zu tun haben. Sondern ich meine auch die Christen, die mit Jesus leben und ständig die Frage stellen, was fehlt mir denn noch? Es gibt Christen, die geben sich Mühe, die Gebote zu halten. Die gehen zum Gottesdienst, die geben den 10. Teil ihrer Einkünfte für die Sache Gottes. Aber das alles genügt denen noch nicht. Die brauchen noch eine besondere Taufe und noch eine besondere Wassermenge und noch ein besonderes religiöses Erlebnis. Die sehnen sich nach einer Religion für Fortgeschrittene. Aber die gibt's nicht. Wenn du mit Jesus nicht zufrieden bist, da gibt's keine weiteren Möglichkeiten für dich. Mehr als Jesus gibt es nicht. Für den reichen jungen Mann, da gab's auch nur das eine. Jesus oder nicht Jesus. Und der entschied sich nicht für Jesus. Und die Frage ist, für wen du dich entscheidest heute Abend. In der Bibel steht mal, ich habe euch vorgelegt, den Weg Tod und Leben, wähle das Leben. Du stehst vor einer Wahl, verstehst du? Wir sind hier in ungefähr 10 Minuten fertig. Du kannst zu der Tür da hinten, durch die du reingekommen bist, genauso wieder rausgehen, wie du reingekommen bist. Mit der gleichen Wut im Bauch, mit dem gleichen schlechten Gewissen, mit der gleichen Angst vor morgen, mit der gleichen Schuld, es wird dich kein Jesus, kein Engel, kein Mitarbeiter und keiner daran hindern. Und du kannst durch die gleiche Türe rausgehen, ohne deine Wut im Bauch, ohne dein schlechtes Gewissen, ohne das Paket deiner Schuld auf dem Rücken, nämlich wenn du mit Jesus da rausgehst. Verstehst du, Jesus will nicht, dass du traurig durchs Leben schlurfst, sondern Freude daran hast und aufrecht durch das Leben gehen kannst. Gut, genug geredet, jetzt machen wir Schluss. Die Entscheidung liegt bei dir.
Ich möchte mit Jesus reden, lasst uns beten. Jesus, danke, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern dass du uns in deinem Wort klar und deutlich sagst, was so die Dinge sind, die uns abhalten können, zu dir zu kommen. Und das ist schon so ein großer Punkt, ein großer Fakt ist so der Reichtum und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und du hast uns heute einen Weg aufgezeigt, nämlich du bist selber der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch dich selber. Und ich bitte dich, dass das nicht jetzt überhört wird, weggestoßen wird und der ein oder andere sagt, nee, das ist nichts für mich, sondern dass die Menschen, die jetzt hier sitzen, sich einlassen auf das, was du heute Abend durch Theo ihnen gesagt hast. Dass sie das Leben wählen und dass sie mit dieser Wahl auch den Tod überwinden. Aber das erstmal in diesem Leben, was wir hier leben, dass du willst, dass uns voll genügt, dass wir alles haben und kriegen und dass wir alles abladen können, was uns von dir trennt, unsere Schuld, unser Eigensinn, unsere Ich-Sucht. Und ich bitte dich, für die, die heute Abend sagen, ja, das ist mein Entschluss, meine Entscheidung, dass sie diesen Schritt über die Linie ins Leben wagen, segne den Entschluss eines jeden Einzelnen. Amen.
Das ist jetzt fast 100 Jahre her. Da stieß ein großer Luxusdampfer in die See. Und in dem Prospekt zu diesem Dampfer, da hatte der Kapitän es missgeschrieben, selbst Christus kann dieses stolze Schiff nicht zum Sinken bringen. Und an die Außenbordmauern hatte man mit riesengroßen Buchstaben dran geschrieben, No God, no Pope. Das heißt, wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keine Priester. Das Schiff fuhr los, weil es viel zu schnell fuhr, stieß an einen Eisberg. Ihr habt alle den Film gesehen, das Buch gelesen, die Titanic. Und weil damals 1500, wenn nicht genug Schwimmwesten da waren, sind 1500 Menschen, als das Schiff unterging, ertrunken. Einer, der ins Wasser geflogen war, das war der John Harper, das war einer von denen es hieß, wir brauchen keine Priester. Das war ein Prediger. Der schwamm im Wasser und der sah einen anderen da schwimmen, einen jungen Mann. Und da hat er zu dem jungen Mann gerufen, junger Mann, haben Sie Frieden mit Gott? Und da rief der zurück, nein. Und dann wurden die durch eine Welle getrennt. Und als sie wieder so weit zusammen waren, dass sie sich verständigen konnten, da schrie der John Harper mit aller Kraft, die er noch besaß, junger Mann, sind Sie gerettet? Und dann wurde der von einer Welle überspült und wurde nie wieder gesehen. Aber die Frage, die da als letztes rausgeschrien hatte, die krallte sich in der Seele dieses jungen Mannes fest. Und er wurde aus dem Wasser gefischt. Und ein paar Wochen später stand er vor so einer Versammlung, wie ich jetzt in Amerika, und erzählte diese Geschichte. Und er hat sie beendet mit den Worten, ich bin der letzte Mensch, den John Harper zu Jesus gerufen hat. Wir sind ja nicht die Ersten und die Letzten, die hier predigen. Aber wir möchten, dass diese Frage, Mensch, bist du gerettet, dass die sich in deiner Seele festkrallt, bis du darauf ein Ja sagen kannst. Und wenn es heute Abend welche unter euch gibt, die sagen, ja, genau das will ich. Ich will gerettet werden. Und ich will Jesus nachfolgen. Und ich will Vergebung meiner Schuld. Und ich will die Kraft kriegen, es besser zu machen im Leben. Wenn du also mit Jesus leben möchtest, dann will ich dir sagen, wie du mit ihm in Kontakt kommen kannst. Es ist so einfach, dass es jeder Mensch schafft. Du brauchst nämlich nur, du musst es ihm sagen. Du musst sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Nimm mich an. Und das kannst du in deinem Herzen sagen, dort, wo du jetzt sitzt. Das kannst du außerhalb dieser Halle sagen. Auf dem Heimweg, zu Hause, irgendwo. Ich sage nur, wenn du ohne einen Zeugen Jesus dein Leben gibst, dann melde dich bei anderen Christen, sag es anderen Christen und schließe dich anderen Christen an. Weil in Solo-Christentum Quatsch ist. Du kommst nicht alleine durch. Dazu hat ja Jesus eine Gemeinde gegründet, damit wir uns gegenseitig stützen können. Und du kannst die Möglichkeit nehmen, die wir auch anbieten als Vierte. Du kannst beim nächsten Lied, was die beiden spielen, kannst du von deinem Platz aufstehen und hier vorkommen. Und dich da unten hinstellen mit dem Gesicht zum Kreuz. Das ist hier unser Treffpunkt. Und du drückst durch diese paar Schritte hier vor das aus, was in dir vor sich geht. In der Zeichensprache. Indem du sagst, mein altes Leben lasse ich hinter mir. Und ab jetzt orientiere ich mich nur noch an Jesus. Folge mir nach. Dem will ich nachfolgen. Und wenn du dann hier vorne stehst, wirst du nicht alleine stehen. Da stellen sich Mitarbeiter dazu. So haben wir das verabredet, damit du nicht alleine stehen musst. Und ich bleibe auch da unten stehen und warte auf dich, weil ich dir helfen will. Ich spreche dir ein Gebet vor. Das steht auf der letzten Seite übrigens des Liedheftes, was ihr da habt. Und das sind ein paar ganz kurze Sätze. Die spreche ich vor und du sprichst sie laut nach und machst sie dadurch zu deinem eigenen Gebet. Und das ist der entscheidende Schritt zu Jesus in das neue Leben. Da kommt gleich der zweite, der nächste Schritt, eben diese Mitarbeiter, die mit dir reden wollen, Adressen austauschen, sich mit dir anfreunden, dir weiterhelfen. Aber mit diesem ersten Schritt geht's los. Und wer den tun will, der kann das jetzt tun. Und jetzt will ich noch was sagen, was zu dieser Geschichte von der Titanic gehört. Am nächsten Tag, als die untergegangen war, da haben sich viele, viele Menschen vor dem Büro in Liverpool versammelt von dieser Reederei. Und an der Türe dieser Reederei, da waren zwei große Bögen Papier. Auf dem einen stand als Überschrift Lost, also verloren, und auf dem anderen Saved, gerettet. Und da waren die paar Namen aufgeschrieben, die gerettet waren, und die Namen von denen, die ertrunken waren. Genauso wird es am Ende sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel beschreibt uns das ganz genau mit den gleichen Worten. Da werden Bücher aufgeschlagen und da steht drin, wer gerettet ist und wer verloren ist. Saved oder lost. Wo steht denn dein Name